Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Ich bin Sebastian Hensler, Herausgeber von Elektroauto News, und heute geht es um Mut, Ausdauer und echte Überzeugung in der E-Mobilität in der aktuellen Podcast-Folge. Mein Gast ist Gianfranco Pizzuto. Er gehört zu den Menschen, die schon an elektrische Autos geglaubt haben, als es kaum Modelle, Ladepunkte und noch weniger Investoren für diese gab. Seit 2007 ist er in der Branche aktiv. Von den frühen Tagen bei Fisker in Kalifornien bis hin zu neuen urbanen Mobilitätskonzepten mit Excite Mobility und seinem eigenen Supersportwagenprojekt Automobile Estrema. Wir sprechen über Aufbauarbeit in einer Industrie, die sich erst noch erfinden musste, über Phasen, in denen Visionen noch größer waren als die Infrastruktur, und über die Fähigkeit, aus schwierigen Momenten neue Energie zu ziehen. Denn wer so lange in dieser Branche unterwegs ist, braucht nicht nur Kapital und Technikverständnis, sondern vor allem Überzeugung. Freu dich auf ein Gespräch über Unternehmergeist, Systemdenken und die Frage, warum E-Mobilität für Gianfranco nie nur ein Geschäftsmodell war, sondern eine Einstellungssache. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit ihm. Hallo Gianfranco, vielen Dank, dass du heute hier bei uns zu Gast bist und wenig über E-Mobilität erzählst, denn du hast Erfahrung, das kann man definitiv sagen. 19 Jahre bist du schon in der Welt unterwegs mit allen Höhen und Tiefen. Ich habe im Vorfeld schon einen kleinen Eindruck von dir bekommen, was du getan, gemacht hast. Magst du vielleicht für diejenigen, die jetzt noch nicht die Ehre hatten, mit dir zu sprechen, mal kurz einen Abriss geben, was du in der Welt der E-Mobilität schon getan hast und wo du dich aktuell befindest?
Hallo Sebastian, freut mich sehr, dieses Interview mit dir zu führen. Ja, ich habe 2007 mit Fisker Automotive begonnen in Kalifornien. Ich hatte eine andere Firma damals, immer in Amerika, was ich dann verkauft habe. Und mit einem Teil des Erlöses habe ich dann die Fisker finanziert. Also die zumindest halt die Anfangsphase, wo man halt Prototypenbau und so weiter alles zu machen hat. Und diese erste Phase war recht erfolgreich, weil wir waren dann in der Lage, sehr viel Kapital aus der Silicon Valley zu sammeln. Und da haben wir dann 3,5 Jahre später tatsächlich eine Produktion in Finnland begonnen bei Valmet und den Fisker Karma auf den Markt gebracht. Wir hatten dann technische Probleme, vor allem der Batteriehersteller, der war in der Zwischenzeit pleite gegangen. Und um das Kurs zu machen, 2013, 2014 mussten wir Chapter 11, also Bankruptcy Protection, anmelden, und 2014 wurde dann im Februar die Firma an eine chinesische Firma praktisch verkauft. Dann habe ich so eine Vakuumzeit gehabt, wo ich nicht genau wusste, was werde ich jetzt machen können. Und dann habe ich damals in Kalifornien den elektrischen 500er entdeckt und bin also von, sagen wir mal, 2015, 2016 habe ich mir Gedanken gemacht, den nach Europa zu importieren, einen sogenannten Grauimport. Das habe ich dann auch gemacht mit einer österreichischen Firma zusammen und haben nicht nur diesen 500er importiert und dann vor allem in Deutschland, Schweiz, Österreich und Italien verkauft, sondern wir haben auch eine größere Batterie entwickelt mit Schnellladesystem, was ja von Haus nicht war. Das haben wir circa 3 Jahre lang gemacht. Danach kam praktisch schon der jetzige elektrische 500er, und da waren wir einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Da war der europäische elektrische 500er absolut ein viel besseres Produkt, dann hat es wenig Sinn gemacht, da weiterzumachen. Hab dann zwischendurch die Gelegenheit gehabt, einen Formel-E-Team zu übernehmen von NIO, weil ihnen damals in der Covid-Zeit das Geld ausginge. Aber kurz vor Übernahme haben sie doch entschlossen, also die Regierung hat doch entschlossen, NIO zu finanzieren, also platze das Geschäft. Habe aber mein Team schon aufgebaut gehabt, und dann, wir waren alle daheim, Covid-Zeit. Dann haben wir ein schönes Sportauto gezeichnet und ein Prototyp davon gebaut. Das ist die Automobile Estrema mit dem Fulminia. Zwischendurch habe ich natürlich für viele sagen wir so, etablierten Automarken gearbeitet als Consultant in der Elektromobilität, unter anderem bei JLR, für Italien Brand Ambassador bei der Einführung vom iBase. Und ich war sozusagen bekannt als Pionier in der Elektromobilität in Europa, in Italien, aber auch im Ausland. Deswegen haben sie mich Gott sei Dank auch oft gefragt, ob ich halt bei Vorstellungen oder bei Events mitmache. Und das hat mir sehr gut gefallen, bis ich vor 2 Jahren ungefähr von einem alten Freund, der Dr. Wolfgang Siebert, kontaktiert wurde, der in der Zwischenzeit die Excite Mobility gegründet hat in München. Das ist ein Fahrzeug, also ein Scooter mit 3 Rädern, also 2 Fronträder und einer hinten, mit einer Sicherheitszelle. Vom Konzept ähnlich wie der BMW C1 vor 25 Jahren. Damals aber natürlich nicht elektrisch, wir natürlich schon elektrisch. Und dann meinte der Wolfgang, ja, ob ich Lust habe, da den Verkaufsnetz aufzubauen. Das heißt, vor allem in den größten Märkten Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien, ein Netzwerk aufzubauen. Da habe ich zugesagt. Wir haben mittlerweile schon die ersten die Vorproduktionsmodelle haben wir schon bereit. Wir sind mit denen schon gefahren, ich selbst auch. Und wir bereiten uns vor, Mai, Juni die ersten Fahrzeuge an die Kunden auszuliefern. Das ist so der Status heute. Nebenher habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mich immer noch auf andere Firmen auch mitzumachen, wenn sie mich jetzt zum Beispiel als Consultant fragen, ob ich da eine Meinung habe oder eine Idee habe, spezifisch für zum Beispiel auch Elektromobilitätsteile. Viele vergessen, dass wir in Europa trotz allem, trotz Krise, trotz rückläufige Autozahlen, die verkauft werden und so weiter, die Elektromobilität geht trotzdem weiter und es gibt sehr viele Lieferanten, die vielleicht nicht so bekannt sind, die von Elektromotoren oder Teile für Elektromotoren herstellen. Wir sind in Europa also noch, Gott sei Dank, noch sehr stark Maschinenbau und so weiter, die ja alles notwendig ist, um dann die Elektromobilität voranzubringen. Also da bin ich auch noch so nebenher noch tätig.
Langweilig wird dir definitiv nicht und es ist ja schön zu hören, jetzt auch gerade zum Ende hin, dass wir in puncto E-Mobilität noch nicht so ganz den Anschluss verloren haben, wie es ja dann doch immer kundgetan wird, sondern dass wir auch noch Stärken haben, die wir ausspielen können. War das auch immer so das, was dich ein Stück weit begleitet hat, weil du hast ja gesagt, es gab Höhen und Tiefen, wie es immer im Leben so mit dazugehört. Was hat dich da immer auf dem Pfad der E-Mobilität gehalten und warum bist du davon nicht abgekommen? Vor allem warst du ja echt früh mit am Start, also wo man ja noch gar nicht so richtig dran glauben konnte, wo wir uns hinentwickeln.
Ja, also wenn ich begonnen habe 2007, ich weiß nicht, aber weltweit, wie viel damals noch Elektroautos oder irgendwas Elektrisches auf dem Markt war, da war nicht viel. Das war die Anfangsphase von Tesla, aber es gab noch nichts zum Kaufen. Und ich glaube, die einzigen Elektrofahrzeuge waren eher so die kleinen Golfkart-artigen Fahrzeuge, die ja bis 25 km/h Zulassung hatten, die man vielleicht im Stadtzentrum ab und zu beobachten konnte. Aber es gab keine richtigen, also man konnte nicht richtig von Elektromobilität sprechen. Aber desto mehr ich mit Prototypen gefahren bin damals, ich habe das Glück gehabt, dass ich ja mit sämtlichen Prototypen, ich bin mit dem Tesla Roadster Prototyp gefahren und natürlich mit dem Fisker Karma Prototyp gefahren. Dann bin ich mit den ersten Nissan Leafs und Renault Zoe gefahren. Die sind auch schon 15 Jahre mittlerweile auf dem Markt. Und da war einfach ich war so begeistert von diesem Fahrgefühl, von diesem Instant Torque, also dass man immer sofort das Drehmoment zur Verfügung hat, dass es leise ist, dass es nicht stinkt und kein Lärm entwickelt und so weiter. Ich war einfach so begeistert. Ich liebe Segeln und das hat mir einfach den Eindruck gegeben, dass ich ja fast segeln kann mit einem Elektroantrieb. Und ich habe gesagt, das muss die Zukunft sein. Ich habe immer gesagt, ich kann nur das verkaufen, was ich selber für mich kaufen würde. Und deswegen war ich überzeugt, früher oder später erkennen das auch dann die anderen. Und das war mir schon bewusst, dass es nicht leicht sein würde, die Leute zu überzeugen, weil ja, das hieß am Anfang, ja, das sind keine Ladestationen, wo komme ich hin? Und wenn ich dann nicht laden kann, was tue ich und so weiter? Das war für mich auch eine Challenge, wo ich mit Prototypen unterwegs war. hatte ich immer so einen Koffer mit 60 Kilo Kabeln und Anschlüsse jeglicher Art mit. Ich konnte einmal im Hotel in Rom in der Stadtmitte übernachten mit 20 Kilo Verlängerungskabel, 20 Kilo und 20 Meter oder 30 Meter Verlängerungskabel oder bei einer Raststation, da waren McDonald's und dann bin ich zur Kasse und ich bin kein McDonald's-Kunde, also ich esse kein McDonald's-Zeug, aber das war das Einzige, was nachts noch offen war und mein damaliger Prototyp war fast ohne Batterie. Dann bin ich zur Kasse und habe halt geläutet und dann habe ich gesagt, ich möchte keine typische Bestellung aufgeben, sondern ich möchte ganz vorsichtig fragen, ob sie vielleicht mir eine Schokosteckdose geben können. Und das war total nett. Da kam die Direktorin raus und nicht, dass sie mir dann die Steckdose zur Verfügung gegeben hat, sondern es gab hinter diesem McDonald's gab eine Garage, wo praktisch sie ihr Auto geparkt hatte. Dann ist sie mit ihrem Auto raus und ich konnte dann mit meinem Prototyp reinfahren, Steckdose einstecken und dann habe ich schlafen können, also 5-6 Stunden schlafen können, dann hatte ich genug Strom wieder, um bis zur nächsten Anlaufstelle dann fahren zu können. Also dieses Ganze habe ich ja natürlich mitgemacht. Jetzt kannst du dir vorstellen, was ich für eine Freude habe, wenn ich jetzt überall in jeder Raststation die High Power Charger von Alpitronic, was eine Südtiroler Firma ist, die einer der größten HPC Hersteller überhaupt. Also deswegen, ich war mir sicher, dass wir da langfristig die Gewinner sind. Und man braucht jetzt nur die Zahlen sehen, die ja weltweit in die Millionen gehen, also Millionen Elektrofahrzeuge. Und wo ich begonnen habe, da gab's 100, 1000, ich weiß nicht. Wie kann man dann nicht an Elektromobilität glauben? Logischerweise wird es immer die geben, die dagegen rudern. Und dann gibt es natürlich die verschiedenen bekannten Lobbys, die brauchen wir jetzt noch nicht nochmal zu erwähnen. Wir kennen die. Das wird ein längerer Fight sein, aber wir sind auf dem richtigen Weg, Sebastian.
Das glaube ich auch. Also da bin ich vollkommen überzeugt davon. Ich bin leider noch nicht so früh eingestiegen in das Thema E-Mobilität.
Du bist auch viel jünger. Du bist auch viel jünger.
Das Argument lassen wir in dem Zusammenhang gerne. Das stimmt. Nee, aber ich habe da doch auch einiges mitbekommen und habe das auch miterleben können, das Wachstum. Alpitronic, schöner Einwurf deinerseits. Die dürfen wir im Juni, Juli besuchen und blicken da mal hinter die Kulissen. Finde ich auch sehr spannend, was die machen und wie viel dann doch aus Europa kommt, wenn wir jetzt gerade mal nochmal bei dem Thema Europa-China bleiben. Aber diese Begeisterung, die man dir jetzt auch wirklich abnimmt und die man spürt, wenn man da mit dir spricht, gerade wenn du diese McDonald's-Geschichte erzählst, die übrigens wunderbar ist, das hast du ja mitgetragen. Und jetzt arbeitest du für ein Unternehmen, das Excite Mobility heißt, was ja aber, wenn ich es richtig verstanden habe, im Bereich der kleinen Elektrofahrzeuge unterwegs ist. L7e wahrscheinlich eingeordnet sozusagen.
L5e. Also A für Personenverkehr, ja. L5e, ja.
Und dort bringt ihr jetzt eben euer E-Fahrzeug auf die Straße. Du hast gesagt, noch im ersten Halbjahr oder im Laufe des ersten Halbjahres sozusagen. Wie ist der Schritt für dich? Weil jetzt geht's von den Tesla Roadster, Fisker. Also du bist da jetzt eher in die kleinere E-Mobilität zurückgegangen. Wie fühlt sich das an?
Ich glaube, dass man muss es auch so sehen. Viele denken, dass die E-Auto 1:1 die Verbrenner ersetzen sollen. Das heißt, wir haben, was weiß ich, in Deutschland 60 Millionen Pkw, glaube ich. Und dann wird es in Zukunft 60 Millionen Elektro-Pkw geben. Und das ist komplett falsch. Das ist nicht die Vision. Das wird nie passieren. Die Welt, ich habe ja Kinder, die sind Anfang, Mitte 20 und die haben zum Teil keinen Führerschein. Die wollen kein Auto, die brauchen kein Auto. Wenn die in einer Großstadt wohnen, braucht man nichts mehr zu besitzen, weil die Kosten einfach hoch sind, enorm hoch sind. Gerade für die junge Generation, die jetzt eben in die 20er sind, ist es nicht einfach so viel Geld zu haben, dass man sich nicht eine Mobilität zu kaufen, sondern eine Immobilität zu kaufen, weil du weißt ja selber, 95% der Zeit stehen die Dinger herum. Und die Jungen sagen, nein, ich mache lieber Urlaub, erlebe was oder kaufe mir einen neuen Smartphone oder was weiß ich. Kann viele andere Sachen machen und spare mir das Geld, was ich sonst im Auto reinstecke. Deswegen glaube ich, dass wir andere Mobilitätssysteme brauchen. Früher oder später kommt bestimmt das autonome Fahren. Okay, aber keiner von uns kann genau sagen, dauert es 5 Jahre, dauert es 10 Jahre, dauert es noch 20 Jahre. Irgendwann kommt's und dann kann sowieso jeder fahren, ohne dass er einen Führerschein hat. Aber in dieser Übergangsphase glaube ich an mehrere Systeme, die du anbieten musst, um ein seamless, eine Erfahrung zu haben, die ganz einfach, vor allem in den Großstädten, dass du von einer App die U-Bahn, die S-Bahn, die Busse, dein Fahrzeug, auch diese kleineren Fahrzeuge wie der Excite One, die meisten, wenn du schaust in dein Auto hinein, die meisten, ich sag mal 80-85% der Fahrten sind die Fahrten mit einer Person. Kaum, dass sie zu zweit oder zu dritt, schon gar nicht zu viert sind. Also meistens ist man immer alleine. Und dieses Konzept von Excite One ist genau das Richtige. Also ich will mobil sein, ich will geschützt sein, ich kann sogar ohne Helm mit den Excite One fahren. Also bin ich unabhängig. Ich habe wenig Footprint. Das heißt, ich kann dann dort parken, wo ich jeden Scooter parke, kann ich auch meinen Excite One parken, habe aber diesen Plus an Sicherheit. Habe dann die Möglichkeit, den irgendwo stehen zu lassen und dann zur Arbeit zu fahren oder meine Fahrt mit Zug und andere Verkehrsmittel weiterzuführen. Und ich glaube an diese Konzepte, wo man einfach mehr Auswahl braucht. Also nicht immer SUVs, 2,2 Tonnen große SUVs, wo eine Hausfrau drin ist zum Einkaufen, sondern einfach mit den Excite One bin ich bequem und diese kurzen Fahrten von der Innenstadt zur Außenstadt und umgekehrt, also diese Pendelfahrten, die ja in der Regel nicht über 30 Kilometer sind, die sind so viel leichter zu bewältigen, geringere Kosten. Es ist einfach, wie ich gesagt habe, ein wesentlich kleinerer Footprint. Der Excite One, der wiegt etwas über 200 Kilo, sehr kompakt und kann praktisch, wo jetzt normalerweise ein Auto parken kann, können 4 von diesen Scooter parken. Also das ist schon ein Riesenvorteil auch für die Innenstädte.
Definitiv ist ja ein Thema und da muss ich jetzt dran denken, ich habe auch bei Wolfgang Ziebart, den du ja vorhin genannt hattest, den CEO des Unternehmens gesehen, dass er auch Bezug auf den Microlino genommen hat, der jetzt in der eine Klasse höher sozusagen noch angesiedelt ist, aber der ja auch ähnliches Konzept verfolgt von der Denkweise her. Die haben mir das ja auch schon mitgeteilt, die Aubotas, dass man auch nicht der Meinung ist, dass dieser 1:1 Ersatz kommt, sondern sich Mobilität generell verändert. Man redet ja auch von Mobilitätsbudgets mittlerweile mehr und nicht unbedingt immer nur dem Dienstwagen, den es ja dann noch so typisch gibt, sondern da findet eine Veränderung statt. Das ist ja auch spannend für dich wahrscheinlich nochmal zu sehen, das nochmal zu erleben, zu sagen, okay, über den Antriebswandel hinaus verändert sich was. In diesem Umfeld, wie siehst du denn das Thema, ich sag mal, erneuerbare Energien, dann bidirektionales Laden, hast du da auch eine Meinung zu diesen ganzen Sektorenkopplungen, die ja auch Schritt für Schritt auf uns zukommt damit?
Ja, also ich sehe auch in meinem Umfeld, meine Freundschaften, die seit, sage ich mal, 4, 5 Jahren auf Elektromobilität umgestiegen sind, auf einmal sagen, ich mache mir jetzt eine Solaranlage auf meinem Dach. Ich möchte selber zumindest einen Teil meiner Energie produzieren. Und toll, wenn ich dann einen Ausfall habe, dass ich keinen Strom habe, weil vom Netz eben kein Strom kommt, dann kann ich den Strom von meinem Auto herausholen. Und das müsste eigentlich wesentlich mehr gefördert werden, weil schau mal, was jetzt auch vor kurzem in Amerika passiert ist bei den starken Schneefällen, die sie vor Wochen gehabt haben. Wie viel Hunderttausende von Haushalten ohne Strom geblieben sind, weil ja alles vom Grid eben abhängt. Wenn jetzt einer ein bidirektionales System daheim hat, wo er eben die Ladestation mit einem Elektroauto, mit einem Haus und mit der Produktion vom eigenen Strom, Solar oder was auch immer, dann wäre es dann natürlich viel einfacher, Probleme zu lösen. Und wir müssen sowieso, desto mehr wir uns nach vorne bewegen. Im Thema Mobilität müssen wir schauen, dass wir nicht vom Ausland abhängig sind. Du weißt ja, fossile Brennstoffe und so weiter haben wir Europäer nicht viel. Und deswegen sollte jeder für sich, wenn er das kann, ich verstehe schon, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, sich Solarpaneele auf dem Dach zu montieren, aber es gibt ja mittlerweile auch sogar die für den Balkon. Also man kann sogar, und auch wenn es nur 500 Watt sind, ist egal, aber das ist ein Beitrag. Also es muss vermehrt, momentan ist generell in der westlichen Welt ein Rückschritt von Seite der Politik, die immer mehr rechtslastig ist, und ich verstehe nicht, wieso das auch ideologisch ein bisschen diese Kriegführung, Elektro ja, Elektro nein, wieso das immer auch mit dem Thema Politik zu tun hat. Ob einer CDU oder SPD oder die Grünen wählt, das ist ja für jeden von uns interessant, unabhängiger zu sein und weniger von fossilen Brennstoffen abzuhängen. Deswegen finde ich, dass die Politik wesentlich mehr die Bevölkerung unterstützen sollte. Jedes mögliche Quadratmeter, was einer Platz hat, auszunutzen. Die Solarzellen kosten wirklich nicht viel. Also wenn man jetzt beim Baumarkt so eine Anlage kauft, kostet es ein paar hundert Euro, und man schmeißt wirklich sehr oft hunderte von Euro für wesentlich belanglosere Sachen aus. Deswegen fände ich das viel besser, wenn hier mehr Kultur in dieser Richtung gehen würde. Und weniger Ideologie. Der Planet ist nicht rechts und ist nicht links. Wir haben diesen einen Planeten und den sollten wir uns teilen, auch wenn wir anderer Meinung sind, politisch gesehen.
Das ist ein sehr, sehr schöner Satz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das echt spannend und vor allem die Beobachtung. Du hast was ausgesprochen, was ich zwar auch so, eben wo du es ausgesprochen hast, wusste ich, okay, das stimmt. Diese Abhängigkeit, diese fossile Abhängigkeit, die haben wir aktuell. Wenn wir aber den Aufbau der Erneuerbaren anstreben und das unterstützen, unabhängig davon, von wem das jetzt getrieben wird sozusagen, haben wir auch die Möglichkeit, uns da unabhängiger zu machen. Jetzt mal ganz fernab der Allgemeinindustrie, die ja da vorherrscht. Das ist echt ein spannender Gedanke, den da nochmal mit reinzunehmen. Wenn du jetzt nochmal die nächsten 10 Jahre in die Zukunft schauen kannst, ich gehe davon aus, dass du auch überzeugt davon bist, dass wir in 10 Jahren deutlich mehr E-Autos sehen, als es aktuell der Fall ist, und dass so eine Debatte, wie sie in Deutschland über Verbrenner aus, Verbrennerverbot, wie auch immer man das nennen möchte, gar nicht notwendig ist, weil der Markt wird das von alleine regeln, oder?
Ganz, ich bin absolut deiner Meinung, Sebastian. Ich denke, es wird dann so wirtschaftlich, zum Schluss geht es immer, die meisten von uns rechnen mit dem Portemonnaie in der Hand, und dann sehen sie, das ist auf einmal wesentlich günstiger, wenn ich jetzt elektrisch fahre. Wir haben noch immer dieses Problem, du weißt ja, vor allem in Deutschland ganz stark, diese Wucherpreise per Kilowattstunde, was viele Anbieter verlangen, was ja total unrealistisch ist, wenn man denkt, dass man mittlerweile die Produktionskosten für eine Kilowattstunde mit erneuerbarer Energie, je nachdem, ob du jetzt in Sizilien bist oder in Norwegen, das ist klar, aber wir sind um die 4-5 Cent per Kilowattstunde an Kosten. Und dass die dann an die Elektro-Zapfsäulen 80, 90 Cent, sogar einen Euro verlangen, das ist wirklich zum Schämen, finde ich das. Gott sei Dank haben wir in Italien wesentlich bessere Alternativen. Also ich zahle, wenn ich draußen bin, mit meinen Anbietern 35 Cent per Kilowattstunde, was in Ordnung ist. Und ich glaube, wenn wir dieses Problem gelöst haben, dass wirklich der Preis fair ist, also das heißt, um die 30 Cent per Kilowattstunde, dann macht sich keiner mehr die Gedanken, weil jetzt doch viele sagen, ja Mensch, wenn ich jetzt da unterwegs bin, dann zahle ich einen Euro für eine Kilowattstunde. Bei einer 80 Kilowattstunden Batterie sind das 80 Euro. Das ist natürlich sehr viel Geld. Aber wenn wir dieses Problem generell mal zur Seite bekommen und wir dann vermehrt mit unserer eigenen Produktion, wenn ich daheim 80-90% der Fälle meine eigene Energie tanke, sozusagen, dann wird das Ganze irrelevant. Und das wird geschehen. Ob das jetzt 2, 3 oder 4 Jahre dauert, weiß ich nicht, aber das kommt. Ich bin mir sicher, dass es kommt. Und in 10 Jahren, ich hoffe, wir können in 10 Jahren, dann schreibt ihr das Datum auf, also im Jahr 20, Februar 2036, stehen wir beide wieder da und dann sagen wir, weißt du noch, wo wir uns diese Gedanken gemacht haben? Alles, jetzt alles vorbei. Also ob jetzt, wie gesagt, von EU-Seite Verbrenner aus, ja, nein, ist egal, macht nichts. Es ist so günstig geworden, elektrisch zu fahren und für jeden selbstverständlich, dass man sich nicht mehr diese Fragen stellen muss.
Das nehmen wir gerne so als Schlusswort dieses Mal mit. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke auf über 19 Jahre E-Mobilität mit allen Höhen und Tiefen, an denen du uns jetzt hier auch hast teilhaben lassen. Und ich freue mich, wenn wir nicht erst in 10 Jahren widersprechen, sondern gerne auch davor nochmal. Danke für deine Zeit schon, Franco.
Gerne. Tschüss.
Das war es also, das Gespräch mit Gianfranco. Was ich aus dieser Folge mitnehmen konnte: E-Mobilität war nie ein geradliniger Weg, wird es wahrscheinlich nicht sein. Sie ist geprägt von technologischen Sprüngen, wirtschaftlichen Risiken und politischen Debatten. Aber sie wird vor allem von Menschen getragen, die langfristig denken und die auch bereit sind, Rückschläge als Teil eines Entwicklungsprozesses zu akzeptieren. Ein zweites Learning, was man mitnehmen kann: Mobilität verändert sich nicht nur beim Antrieb, sie verändert sich im System. Kleinere Fahrzeuge, neue Nutzungskonzepte, Energieerzeugung am eigenen Haus, bidirektionales Laden, all das gehört zusammen. Wer E-Mobilität isoliert betrachtet, greift einfach zu kurz. Und am Ende ist es dennoch so, die Wirtschaftlichkeit entscheidet. Wenn Strom fair bepreist ist und die Gesamtkosten stimmen, braucht es keine ideologischen Debatten mehr. Dann setzt sich die bessere Lösung durch. Wenn dir solche Einblicke aus erster Hand gefallen, freue ich mich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, ein Abo dort natürlich und dass du kommende Woche wieder einschaltest, wenn es weitere Folgen aus unserem Haus gibt. Mach's gut, bis dahin, ciao.